Herzlich willkommen auf Radio Korax auf der 95,9 der Frequenz, auch im Livestream auf radiokorax.de und live im Unterberg, denn dieser Abend heute steht ganz im Zeichen aktueller Kämpfe gegen das Mieten, aktueller Wohn- und Häuserkämpfe in Halle. Wir haben hier quasi ein Abendprogramm, das gleichzeitig eine Pressekonferenz ist. Der Stein 34 bleibt Gruppe. Zu diesem Abend begrüße ich Sie alle, auch die Hörenden und die Anwesenden hier im Unterberg, ganz herzlich. Diese zwei Stunden werden wir hören. Erst einmal drei Statements von der Gruppe Stein 34 bleibt und von solidarischen Gruppen, auch aus Halle hier. Dann wird es Zeit für direkte Nachfragen auch der Pressevertreterinnen geben. Und dann wollen wir nach einer kurzen Pause hier eine Diskussion haben, eine Diskussion über die Erfahrungen, die Menschen machen, wenn sie sich wehren gegen problematische Zustände im Mieten und im Wohnen hier in dieser Stadt, aber auch über die Fragen von Perspektiven in diesen Kämpfen. Soweit quasi der Ablauf. Wir haben dann eben quasi Zeit, mit den Akteurinnen, den Akteuren hier zu diskutieren nach den drei Statements und dann auch die Möglichkeit, dass Fragen gestellt werden von den Leuten, die hier im Unterberg vor Ort sind. Beginnen werden wir diese Pressekonferenz mit einem Statement der Gruppe Stein 34, vordergründig aus der Perspektive der Wohngemeinschaft, der WG, aber auch von UnterstützerInnen. Dieses Statement wird gehalten von Mieterinnen der Großen Steinstraße 34. Das quasi der Fall, wegen dem wir uns heute hier versammelt haben, und er soll noch einmal aufgerufen sein. Begonnen hat er eigentlich wahrscheinlich schon vor einigen Jahren, kann man sagen. Nämlich ist der ehemalige Besitzer der Großen Steinstraße 34 schon jemand gewesen, der sich nicht darum gekümmert hat, dass das Haus, das er vermietet, in einem guten Zustand ist. Die Große Steinstraße 34 hat bis ins letzte Jahr einem Mann gehört, der in Halle ein pädagogisches Zirkusprojekt betreibt, Eigentümer und Vermieter mehrerer Wohnhäuser in dieser Stadt ist und gerade in diesem Haus in der Großen Steinstraße 34 keinerlei Erhaltungsmaßnahmen in Angriff genommen hat, dafür aber jede Chance auf eine Mieterhöhung genutzt hat. Unter anderem hat er auch mehrere Wohnungen leer stehen lassen. Letztes Jahr gab es noch 4 Parteien im Haus. Über mehrere Jahre standen 4 Wohnungen leer. Und dann wurde im Frühjahr vergangenen Jahres, Frühjahr 2021, einer dieser Parteien, nämlich eben der WG, die wir auch gleich hören werden, bekannt, dass der Eigentümer plant, das Haus zu verkaufen. Die BewohnerInnen haben sich daraufhin vernetzt und geplant, das Haus gemeinschaftlich zu kaufen. Der damalige Eigentümer hat 2 Kaufangebote abgelehnt. Und die Information, dass das Haus letztendlich an jemand anderen verkauft wurde, bekamen die BewohnerInnen dann letztendlich im Winter letzten Jahres. Auf Nachfrage wurde der Verkauf an jemand anderen damit begründet, dass der Käufer mehr geboten habe. Dazu ist vielleicht auch nochmal zu sagen, dass das letzte Angebot der Bewohnerinnenschaft bei 1,5 Millionen Euro lag. Es gab dann ein erstes Gespräch zwischen dem neuen Eigentümer des Hauses und den BewohnerInnen im November 2021 mit der Ankündigung des Vermieters, dass er einen Auszug aller bisherigen Mieterinnen plant, dass er kernsanieren möchte und danach vermieten zu einem Preis von 10 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. Die Gruppe Stein 34 bleibt, die heute zu dieser Pressekonferenz eingeladen hat, hat sich auch nach diesem ersten Gespräch weiter vernetzt. Das war auch notwendig, denn der neue Eigentümer, der Vermieter, hat unter anderem versucht, Bewohnerinnen des Hauses gegeneinander auszuspielen. Er hat zum Beispiel der Wohngemeinschaft, der WG, erzählt, dass das Paar, das auch mit im Haus lebte, freiwillig ausziehen wolle und das Gleiche andersherum versucht. Im Januar 2022 folgte ein zweites Treffen mit dem Vermieter, also 3 Monate nach dem ersten. Dort hat der Eigentümer nochmal auf eine Einigung gedrängt und auch eine klare Drohung ausgesprochen, anschließend den Kontakt abgebrochen, um dann 2 Monate später eine fristlose Kündigung gegenüber der Wohngemeinschaft auszusprechen, wegen angeblicher unerlaubter Überlassung der Wohnung an Dritte. Die Bewohnerinnen der Wohngemeinschaft, der WG, haben sich organisiert. Auch aus Anlass dieser Kündigung haben einen Anwalt beschäftigt, der sich gegen diese Kündigung gewehrt hat. Einen Monat später haben im Haus Baumaßnahmen stattgefunden. Diese hat die Gruppe Stein 34 bleibt auch dokumentiert, öffentlich angeprangert. Es hat sich bei diesen Baumaßnahmen, die auch unangekündigt waren, auf jeden Fall um gefährdende Arbeiten gehandelt, ungesicherte Bauarbeiten dokumentiert wurde, dass Schutt in den Hof gekippt wurde. Es gab eine intensive Staub- und Lärmbelästigung im Haus. Die Klingelanlage wurde demontiert, Kellertüren aufgebrochen, der Innenhof gesperrt. Zwischenzeitlich wurde das Wasser abgestellt. Auf der Website der Gruppe Stein 34 bleibt, ist das alles dokumentiert und auch die Einschätzung als massiv gefährlich und einschüchternd liest man dort. Letztendlich haben die Bewohnerinnen 2 einstweilige Verfügungen gegen die Bauarbeiten eingereicht. Diese wurden im April und Mai diesen Jahres am Amtsgericht Halle verhandelt. Und Ende Mai hat das Gericht auch der 2. Verfügung der WG zugestimmt und den Baustopp entschieden. Dieser Sieg vor Gericht, so hat ihn auch die Gruppe Stein 34 bleibt bezeichnet, war ein voller Erfolg und etwas Besonderes ist quasi ein juristischer Erfolg im Kampf gegen den neuen Vermieter. Dennoch hat sich die WG letztendlich nun entschieden, auszuziehen aus dem Haus. Und wir hören jetzt quasi Bewohnerinnen und Unterstützerinnen mit ihrem Statement.
Ich fange einfach direkt mal an von der Perspektive der Bewohnerinnen. Wir sind hier zu dritt heute, die erklären wollen ein bisschen, warum ja, wir uns dazu entschieden haben, den Mietkampf aufzugeben. Ich würde aber erstmal damit anfangen, erstmal noch mal kurz zurückzugehen zu dem Punkt, an dem wir uns entschlossen haben, den Mietkampf zu beginnen. Und zwar war das, als wir gehört haben ungefähr, dass die große Steinstraße 34 verkauft werden soll. Da war für uns schnell klar, niemand kauft so eine Bruchbude und das ist dieses Haus einfach nur mal ohne Pläne zu sanieren und keine Vermieterin saniert, ohne dann am Ende die Mieten zu erhöhen oder auch gleich die alten MieterInnen direkt rauszuschmeißen. Damit war dann für uns von Anfang an eigentlich klar, dass es mit dem neuen Eigentümer keine Zukunft für uns geben wird. Und dann hat der alte Eigentümer halt unser Kaufangebot ausgeschlagen, das hast du ja auch gerade schon mal erklärt. Und dann sind wir eben in den Widerstand gegangen gegen den neuen. Die Stein 34, das war und ist unser Zuhause und die liegt mir und ich glaube auch den Leuten, die hier neben mir sitzen, trotz und vielleicht auch wegen ihres Zustands sehr am Herzen. Die gesteigerten Mieten, die der neue Eigentümer für die Zeit nach der Sanierung angekündigt hat, die können und wollen wir uns aber nicht leisten. Die Entscheidung, jetzt nicht kampflos aufzugeben, hatte natürlich für uns auch eine politische Komponente. Halle ist zwar noch nicht Berlin, aber auch hier steigen seit Jahren die Mieten. Es werden immer wieder MieterInnen im Zuge von Sanierungen aus ihren Wohnungen geschmissen. Arme und marginalisierte Menschen können sich Wohnungen in den Stadtzentren fast nicht mehr leisten. Wir wollen dem etwas entgegensetzen. Wohnen, das ist für uns ein Grundrecht. Wohnraum darf nicht der Profitmaximierung dienen. Deshalb sind wir also nicht einfach ausgezogen, als die fristlose Kündigung ins Haus geflattert ist. Und deswegen haben wir uns dann gegen die unangekündigten Bauarbeiten im Haus gewehrt. Wir wollten kämpfen, um zu bleiben. Im Sommer haben wir das allerdings dann irgendwie revidiert und haben uns entschieden, den Kampf aufzugeben. Und wir wollen euch jetzt ein bisschen erklären, warum.
Ein Grund ist, Entmietung ist auch ein Gefühl. Wir haben unterschätzt, wie sich die versuchte Entmietung und die Bauarbeiten auf das Gefühl im eigenen Zuhause ausgewirkt haben. Schon als wir die fristlose Kündigung bekommen hatten, hat das unser Sicherheitsgefühl im Haus stark untergraben. Als dann die Bauarbeiten Anfang April angefangen haben, da schlug sich das Gefühl, aus dem Haus gedrängt werden zu sollen, in der Realität nieder. Auf einmal waren Bauarbeiter im Haus. Unbewohnte Wohnungen wurden lautstark entkernt und in der WG, zum Beispiel in der Küche, war es oft so laut, dass kein normales Gespräch mehr möglich war. Schutt wurde ohne Sicherung in den Hof geworfen, das ganze Treppenhaus war verstaubt. Eines Tages fehlte dann die ganze Klingelanlage und das alles fühlte sich in der Zeit an wie ein Angriff aufs eigene Zuhause. Und es war besonders für die älteren MieterInnen eine Zeit des Ausnahmezustands. Uns ist klar geworden, Entmietung, das ist eine gängige Praxis auf dem Immobilienmarkt, aber es ist auch ein ganz bestimmtes Gefühl.
Des Weiteren muss man natürlich auch über Überlastung reden, denn sich juristisch gegen Entmietung zu wehren, ist sehr zeitaufwendig. Die konkreten Formen der Entmietung müssen für das Gericht penibel dokumentiert werden, was passiert ist, wann und wie laut und so weiter. Man muss Beweise sammeln und sortieren und das alles zu guter Letzt vollständig und nachvollziehbar dem Anwalt vermitteln. Wir haben in der WG alle neben dem Mietkampf mit Lohnarbeit, Ausbildung oder dem Studium zu tun. Externe Unterstützung im Rechtsstreit ist schwierig. Man braucht dafür das Wissen über die Wohnung, den Mietvertrag, das Haus und vieles andere, das eigentlich nur Bewohnerinnen wissen können. Dadurch, dass in unserem Mietvertrag nur eine Hauptmieterin steht, lief offiziell auch der gesamte Rechtsstreit über sie. Rechnungen, Anwalts- und Gerichtsschreiben, die Kommunikation mit dem Mieterbund, selbst vor Gericht dem Vermieter gegenüber sitzen zu können, konnte nur diese eine Person. Daraus erwuchs für uns alle und vor allem natürlich auch für die Hauptmieterin eine starke psychische Belastung. Konkret heißt das, dass manche von uns nachts aufgewacht sind, weil ihnen irgendeine Kleinigkeit einfiel, die sie vergessen hatten, dem Anwalt noch zu sagen oder dass andere auf einmal erleichtert waren, wenn sie mal für ein Wochenende wegfahren und die Stein 34 verlassen konnten, obwohl das ihr Zuhause und ihr Rückzugsort ist.
Und was natürlich auch immer bei solchen Kämpfen eine Rolle spielt, ist das Geld. Auch wenn wir vor Gericht im einstweiligen Rechtsschutz zwar Erfolg hatten und die juristischen Aussichten der Räumungsklage im September abzuwehren ganz gut waren, schwebt über allen immer die Frage, wie man umgeht mit einer möglichen Niederlage und vielleicht auch weiteren Klagen. Wenn man einen Gerichtsprozess verliert, dann werden einem meistens auch die Anwaltskosten der Gegenseite aufgebrummt und die Gerichtskosten. Dazu kommt natürlich noch die Bezahlung des eigenen Anwalts und jedenfalls die theoretische Möglichkeit, trotzdem noch weiter verklagt zu werden. Dadurch, dass wir einen Vermieterbund externen Anwalt engagiert haben, hatten wir dann den zusätzlichen Aufwand, auch noch die Finanzierung von ihm zu organisieren. Unser Anwalt konnte die Beratungen nicht einfach beim Mieterbund abrechnen. Er hat hat sehr viel Arbeit in unseren Fall investiert und dafür zwar um sehr wenig Geld gebeten, aber auch das muss natürlich irgendwo herkommen. Bis Juli sind wir davon ausgegangen, dass unsere Rechtsschutzversicherung über den Mieterbund die Kosten tragen würde. Aber das kam anders. Mehr dazu gleich. Wir haben angefangen, dann bei verschiedenen Gelegenheiten Spenden zu sammeln und dafür auch sehr, sehr viel Solidarität erfahren. Vielen Dank auch nochmal an all die Menschen, die sich damit engagiert haben oder irgendwie uns Geld gegeben haben. Bei diesen Solidaritätsaktionen haben aber auch wieder einige Menschen sehr viel Orga-Arbeit geleistet und sich dabei teils dann auch selbst übernommen.
Es sind dann eine Reihe von Fehlern oder Versäumnissen passiert, die unsere Situation sozusagen noch erschwert haben oder es uns schwerer gemacht haben, mit diesem Mietkampf weiterzumachen. Und ein Versäumnis davon hängt halt mit dem Mieterbund Halle zusammen. Wir sind nämlich Mitglied beim Mieterbund Halle e.V. und waren über diese Mitgliedschaft eigentlich rechtsschutzversichert. Der Mieterbund Halle hat uns aber falsch bzw. gar nicht beraten. Die haben trotz mehrmaliger Nachfragen uns nicht auf elementare Klauseln hingewiesen, die Bedingungen dafür sind, dass diese an den Mieterbund angeschlossene Rechtsschutzversicherung greift. Der Mieterbund hat unsere Unterlagen sehr lange nicht an die Rechtsschutzversicherung weitergeleitet, wodurch wir letzten Endes unversichert in unsere Gerichtsverfahren gegangen sind. Wir hätten also im Fall einer Niederlage alle Kosten selber tragen müssen. Besonders dramatisch wäre das in dem theoretisch möglichen Fall gewesen, dass der Vermieter uns wegen des Baustopps auf Schadensersatz verklagt oder andere weitere Klagen in dem immer größer werdenden Rechtsstreit erhebt. Auch hier entstehen erstmal Kosten für die Prozessführung, unabhängig vom Ausgang, und es besteht ein Risiko, das wir bedenken mussten. Mögliche Strafsummen hätten wir auch hier selber aufbringen müssen. Das heißt, das Risiko, das wir eingehen hätten müssen oder eben nicht, oder worüber wir entscheiden mussten, ob wir das eingehen oder nicht, das ist im Laufe der Zeit viel größer geworden. Es gibt noch einen anderen Punkt, und zwar ist ja auf der unangekündigten Baustelle ab April weder Rücksicht auf die Sicherheit der MieterInnen noch auf die der Arbeiter genommen worden. Als die Bauarbeiten im April anfingen, haben wir mehrmals das Ordnungsamt informiert, und es waren mehrfach Beamtinnen vom Ordnungsamt und vom Bauordnungsamt Halle bei uns im Haus und haben die Situation aufgenommen. Trotz gegenteiliger Versicherungen und mehrmaliger Nachfragen ist das Ordnungsamt Halle aber nicht tätig geworden. Wir haben also von dieser Seite auch keine Unterstützung oder nicht hinreichende Unterstützung erfahren.
Also wofür kämpfen wir dann eigentlich, wenn der Zustand scheiße ist und der Mietvertrag auch? Zu Beginn der Auseinandersetzung um die Stein 34 haben wir uns darüber nicht so viel Gedanken gemacht. Denn was wir wollten, war einfach, die Schikane des Vermieters nicht hinnehmen, die Nachbarinnen nicht allein lassen und uns nicht widerstandslos aus dem Haus werfen lassen. Mit der steigenden psychischen und finanziellen Belastung stellten sich immer mehr die Frage, wofür wir eigentlich kämpfen. Denn unsere Wohnung ist, wie die gesamte Stein 34, in einem eher bescheidenen Zustand. Dafür hat besonders der alte Eigentümer gesorgt, der das Haus über 10 Jahre hat verfallen lassen. Dafür ist die Miete dann doch gar nicht so niedrig. Zudem haben wir einen Staffelmietvertrag, denn den hatte der vorige Eigentümer nach einem Hauptmieterwechsel zur Bedingung gemacht, damit wir bleiben konnten. Dieser Mietvertrag sagt aus, dass die Gesamtmiete alle 3 Jahre um mehrere hundert Euro erhöht wird.
Und dann muss man eben zum Schluss irgendwie noch anerkennen, wir leben immer noch in einem bürgerlich-kapitalistischen Staat. Und das Ergebnis von einem umfassenden Rechtsstreit ist extrem schwer vorher abzuschätzen. Neben dem tatsächlichen Sachverhalt hängt sie eben auch zum Beispiel von den Rechtsansichten des Richters oder der Richterin ab und von den Aussagen der Zeugen. Mehrere Instanzen sind dann möglich, bis es zu einem rechtskräftigen Urteil kommt. Verbindliche Ergebnisse gibt es dann halt teilweise erst Jahre später. So viel Zeit hat man aber nicht, wenn man auf einer Baustelle wohnt. Gerade wenn es sich dann bei der Vermietung noch um Einzelpersonen handelt, wie in unserem Fall, sind Mietverträge eben oft auch durch mündliche Absprachen ergänzt worden. Als Mieterin muss man dann Beweise vorbringen, ohne selbst als Zeuge ein Beweismittel zu sein. Das ist also eine relativ absurde Situation. Vor allem ist es aber wichtig, dass wir die Sanierungspläne des neuen Eigentümers nach geltendem Recht und auch Gesetz nur verzögern können, aber eben nicht aufhalten. Denn in Deutschland ist das Privateigentum heilig. Wer ein Haus hat, der kann das modernisieren, sanieren und teuer vermieten, so viel er oder sie will. Also auch, wenn wir alle Gerichtsprozesse gewonnen hätten oder gewinnen würden, das Haus gehört am Ende immer noch dem neuen Vermieter und bleibt eben ein Scheißprinzip, das wir nicht aufhalten können.
Unser Fazit. Abschließend wollen wir hier zusammentragen, was wir aus dem Kampf um die Stein 34 gelernt haben. Das waren ja jetzt vor allem viele Probleme, eine Aufzählung von Steinen, die uns im Weg lagen sozusagen. Wir finden aber trotzdem, dass es gut und richtig war, dass wir diesen Kampf geführt haben. Und wir haben so abschließend gemerkt, dass es auf jeden Fall wichtig ist, dass so ein Mietkampf auf allen möglichen Ebenen geführt werden muss. Dazu gehört sicher auch die juristische Ebene, aber umso mehr auch die politische und die öffentliche. Der Rechtsstreit ist zwar wichtig, und wenn man zum Beispiel fristlos gekündigt wird, dann kann man sich nicht aussuchen, ob man den führt oder nicht. Er ist aber auch sehr zeitaufwendig und nervenzerrend, und andere Formen des Widerstands müssen parallel laufen. Uns ist klar geworden, und das ist vielleicht eine der wichtigsten Erkenntnisse, dass der Widerstand gegen eine Entmietung ein Vollzeitjob ist. Nicht alle Menschen haben die Zeit, das Wissen und die Nerven, sich gegen eine Entmietung zu wehren, während gleichzeitig ihr privater Rückzugsraum akut bedroht ist. Wir sind auf jeden Fall privilegiert. Wir sind jung, wir sind relativ flexibel und trotzdem waren wir gezwungen aufzugeben. Es braucht viel mehr Unterstützung für Menschen, die gegen ihre Entmietung kämpfen. Es braucht vor allem auch viel mehr Aufmerksamkeit für Entmietungsvorgänge. Zu viele Menschen sehen sich nach wie vor mit den Problemen mit ihren VermieterInnen allein dastehen. Dagegen muss man die Erkenntnis setzen, dass die meisten von uns von solchen Problemen betroffen sind. Wenn auch sicher nicht alle im selben Ausmaß. Und gerade weil so viele davon betroffen sind, müssen wir uns gegenseitig in diesen Auseinandersetzungen unterstützen. In Halle wohnen zum Beispiel wie in vielen anderen Städten auch die meisten Menschen zur Miete. Es muss jetzt darum gehen, eine schlagkräftige MieterInnenbewegung aufzubauen. Wir brauchen eigene Strukturen jenseits des Mieterbunds, die bei Entmietungen oder Zwangsräumungen den Betroffenen zur Seite stehen. Wir müssen Menschen ermutigen, sich gegen Mieterhöhungen und versuchte Entmietungen zu wehren und dürfen sie in ihrem Kampf nicht alleine lassen. Jeder Mietkampf ist ein wichtiges Zeichen. Es ist Widerstand gegen die Ungerechtigkeiten des Systems Miete. Er ist ein Kampf für das Recht auf Wohnen und das Recht auf die Stadt.
Vielen Dank für dieses Statement der Gruppe Stein 34 bleibt hier am Anfang der Pressekonferenz und des Widerhalls auf Radio Korax 95.9 im Livestream und hier vor Ort im Unterberg. Wir hören jetzt noch zwei weitere Statements. Danach gibt es einen Slot, in dem Zeit ist für direkte Nachfragen. Und wir hören zunächst einen ehemaligen Bewohner der Breitenstraße 28, denn die heutige Veranstaltung, unser Zusammenkommen hier, soll eines auch ganz deutlich machen, und zwar, dass die Große Steinstraße 34 kein Einzelfall ist, was das Verhalten von Vermietern angeht, aber auch kein Einzelfall dahingehend ist, was die Organisierung von Mietenden angeht. Und ich freue mich jetzt quasi an Lukas Bärlauch das Wort zu übergeben.
Die Auseinandersetzung um die Große Steinstraße 34 hat nicht in einem luftleeren Raum stattgefunden. Zuvor und parallel haben ähnliche Auseinandersetzungen in Halle stattgefunden. Die Gruppe Stein 34 bleibt hat sich in ihrer Öffentlichkeitsarbeit immer wieder auch auf den Mietkonflikt um das Schiefe Haus bezogen. Weil widerständiges Handeln darauf angewiesen ist, längerfristige Erfahrungen fruchtbar zu machen, soll an dieser Stelle auch noch einmal auf das Schiefe Haus eingegangen werden. Das Schiefe Haus ist ein altes Fachwerkhaus in der nördlichen Innenstadt, das bis April dieses Jahres von etwa 8 Leuten bewohnt wurde. Es war allerdings mehr als eine Wohngemeinschaft. Es war Treffpunkt, Netzwerk, Knotenpunkt, Ort für Kultur und Subkultur, manchmal eine Art halböffentliche Kneipe. Aufgrund seiner zentralen Lage und seines eigentümlichen Zaubers sind hier unterschiedlichste Menschen zusammengekommen, die sich ohne diesen Ort nicht begegnet wären. Die ursprünglichen Eigentümer hatten eine Zwischennutzung ermöglicht. Dafür hatten die Bewohnerinnen bauliche Mängel zu akzeptieren. Das war die Bedingung für die eher unkonventionellen Wohnverhältnisse. Diese Bedingungen gerieten ins Wanken, als das Haus im Herbst 2018 verkauft wurde. Neue Eigentümer wurden, Wohnprojekte herrollt. Den BewohnerInnen war klar, dass Veränderungen anstehen würden und auch, dass es gute Gründe für Sanierungsarbeiten gibt. Anfangs sah es so aus, als ob Herolds daran interessiert wären, mit den aktuellen BewohnerInnen auch gemeinsame Lösungen zu suchen. Spätestens im Frühjahr 2019 führte der Konflikt um eine kaputte Heizungsanlage zum Abbruch der Gespräche. Seitdem waren die BewohnerInnen mit typischen Entmietungsmaßnahmen konfrontiert. Verweigerung von dringend notwendigen Reparaturen, willkürliche Rechnungen und Abmahnungen, Wasser abstellen, keine Antworten auf Rückfragen in Mietangelegenheiten und so weiter. Kurze Zeit später folgte die Kündigung. Begründung: Eigenbedarf. Herolds Töchter würden in das Haus einziehen wollen. Die BewohnerInnen wussten, dass dies ein vorgeschobener Grund war, wie sich mittlerweile auch bestätigt hat. Seit April ist das Haus zugenagelt und steht leer. Weil die BewohnerInnen die Kündigung nicht akzeptiert haben, folgte ein Gerichtsverfahren vor dem Amtsgericht Halle. Dieses Gerichtsverfahren war dann für das Schiefe Haus und seine BewohnerInnen Anlass, in die Öffentlichkeit zu gehen und die Auseinandersetzung zu politisieren. Das Gerichtsverfahren vor dem Amtsgericht haben die Bewohnerinnen gewonnen. Doch es ging in die nächste Runde, vors Landgericht. Hier haben die Bewohnerinnen aufgegeben, sich auf eine Einigung eingelassen und sich gegen eine Abfindung rauskaufen lassen. Nach 3 Jahren Mietkampf war die Erschöpfung zu groß. Die Bewohnerinnen des schiefen Hauses haben eine ähnliche Erfahrung gemacht wie jetzt die Bewohnerinnen der Großen Steinstraße 34. Durch die Kundgebungen des schiefen Hauses ist Entmietung in Halle zu einem öffentlichen und politischen Problem gemacht worden. Die Erfahrungen des schiefen Hauses sind sichtbar geworden. Das war der Grund, weshalb es zu einer Vernetzung kam, als die Bewohnerinnen der Großen Steinstraße 34 mit dem Verkauf ihres Hauses konfrontiert waren. Bewohnerinnen des schiefen Hauses sind in der Gruppe Stein 34 bleibt aktiv geworden und ein Teil der Abfindung konnte im Mietkampf der Stein 34 verwendet werden. So hat sich etwas fortgesetzt, wurden Erfahrungen weitergegeben. Das ist auch der Grund, warum ich auf dieser Pressekonferenz hier heute sowohl als Mitglied der Initiative Stein 34 bleibt sitze, als auch als ehemaliger Bewohner des schiefen Hauses. Entmietungsmaßnahmen treffen Mieterinnen und Mieter an einem sehr wunden Punkt. Der eigene Wohnraum ist eine Existenzgrundlage und als Rückzugsraum auch die Bedingung dafür, aktiv zu werden, sich zu organisieren, in die Öffentlichkeit zu treten. Vermieter können Hebel in Bewegung setzen, die bei Mieterinnen Stress, Zukunftsunsicherheit und Angst auslösen. Oft ist dies von der Eigentümerseite bewusst kalkuliert. Die Wirkung der Waffen, die beide Parteien anwenden können, sind sehr ungleich. Sich dafür zu entscheiden, sich gegen eine Entmietungsmaßnahme zu wehren, Gerichtsverfahren durchzustehen, an die Öffentlichkeit zu gehen, den Eigentümer unter Druck zu setzen, diese Entscheidung bedeutet, dass es stressiger wird. Es ist eine Entscheidung, die nicht leicht zu treffen ist. Den Dreck runterschlucken, sich die Scheiße gefallen lassen, lieber ausziehen, dafür mehr Ruhe haben. Oder drinbleiben, kämpfen, den eigenen Wohnraum zu einem politischen Gegenstand machen, sich damit aber sehr verwundbar zu machen. Aber sich wenigstens dafür nicht alles gefallen zu lassen und im besten Fall Solidarität zu erfahren. Wer sich für den Mietkampf entscheidet, für den wird es stressiger. Aber stressig ist der Umstand der Entmietung selber. Deshalb lohnt es sich zumindest anzufangen. Man kann wenigstens versuchen, so lange wie möglich drin zu bleiben, es dem Eigentümer so schwer wie möglich zu machen, so viel wie möglich rauszuschlagen. Mancher Erfolg stellt sich auch unerwartet ein. Und nicht jeder muss alle Schritte bis zu Ende gehen. Man muss nicht immer unbedingt gewinnen. Schon der Beginn des Mietkampfes und sein öffentliches Bekanntwerden machen es schwerer für die Vermieter. Je mehr Leute damit anfangen, umso eine bessere Ausgangsposition gewinnen wir. Weil die Entscheidung für den Mietkampf schwierig ist, ist es sinnvoll, über Bedingungen und Schwierigkeiten der Organisierung in Mietkonflikten nachzudenken. Wer sich dafür entscheidet, einen Mietkampf zu führen, ist auf ein Netzwerk angewiesen, das praktische Solidarität leisten kann. Gerade weil man dafür kämpft, worin man wohnt, kann keine Einzelperson und keine WG so eine Auseinandersetzung alleine schaffen. Auf der einen Seite ist eine öffentliche Solidarisierung unglaublich wichtig, dass die BewohnerInnen merken, dass ihr Problem kein zufälliges, individuelles ist, sondern dass es andere Leute gibt, die das Problem als ein allgemeineres erkennen und den Widerstand befürworten. Auf der anderen Seite reicht diese öffentliche Solidarisierung nicht aus. Sie muss auch auf der Ebene des Alltags stattfinden und ist dort ungleich schwerer herzustellen. Es braucht Leute, die bereit sind, konkret und kurzfristig zu helfen, wenn es notwendig wird. Es braucht Leute, die bereit sind, sich in die konkrete Problemlage hineinzudenken und dabei zu helfen, strategische Entscheidungen zu treffen. Es braucht Leute, die da sein können, um Ängste und Zweifel aufzufangen. Diese alltägliche Solidarität ist deshalb schwierig herzustellen, weil sie auf einer anderen Ebene angesiedelt ist als herkömmliche politische Arbeit. Die Vereinzelung des Alltags ist hierfür ein Hindernis. Es müssen Formen gefunden werden, die zwischen Freundschaft und Aktivismus angesiedelt sind. Im schiefen Haus und in der Stein 34 war diese Art der Solidarität im Ansatz vorhanden. Dass beide Projekte gescheitert sind, zeigt an, dass hier mehr hätte passieren müssen. Auch wenn es das solidarische Netzwerk braucht, funktioniert ein Mietkonflikt nicht, wenn es nicht Einzelpersonen gibt, die die bewusste Entscheidung treffen, als Betroffene Verantwortung für die Organisierung zu übernehmen und Zeit in den Kampf zu investieren. Hier kommt es auf die Situation an, in der sich die Betroffenen befinden. Lässt es mein Arbeitsverhältnis zu, dass ich mich auf diese energiefressende Auseinandersetzung einlasse? dass ich die Kommunikation mit dem Anwalt übernehme, dass ich mich in die Ebene des Mietrechts hineindenke, dass ich die Kommunikation mit dem Mieterbund übernehme, dass ich auf die Schreiben des Vermieters reagiere, dass ich die entsprechenden Fristen einhalte, dass ich andere Beteiligte auf einen gleichen Wissensstand bringe. Diese Aufgaben können nur zum Teil von einem solidarischen Netzwerk übernommen werden, denn es ist eine äußerst kleinteilige Arbeit, die oftmals schwer von außen überblickt werden kann. Wer die Entscheidung für den Mietkonflikt fällt, muss sich darüber bewusst sein, dass hier oftmals Schwierigkeiten lauern. Die Verantwortung muss innerhalb der Wohngemeinschaft oder der Hausgemeinschaft aufgeteilt werden und erfordert einen hohen Grad an Verbindlichkeit. Hier liegt ein Potenzial für Konflikte. Weil innerhalb der Gruppe der Betroffenen die zeitlichen Ressourcen und die Kraftressourcen oft ungleich verteilt sind. Es braucht einerseits einen hohen Grad an Achtsamkeit untereinander, es braucht andererseits leicht zugängliches Wissen über die Erfordernisse der alltäglichen Auseinandersetzung, damit nicht jede Gruppe die gleichen Erfahrungen immer wieder von Neuem machen muss. Ein Problem in vielen Mietkonflikten besteht darin, dass unkonventionelle Wohnformen nicht im Einklang mit dem geltenden Mietrecht stehen. Unzureichende Untermietverträge, vielleicht gar keine vorhandenen Mietverträge für einzelne Bewohnerinnen, andere Personen stehen im Mietvertrag, als dort tatsächlich wohnen. Solche Umstände können zu bösen Stolperfallen in einem Mietkonflikt werden. Oft führt es dazu, dass einzelne Personen in der alleinigen rechtlichen Verantwortung stehen, während die anderen sich nicht in gleicher Weise an der rechtlichen Auseinandersetzung beteiligen können. Dieses Problem führt immer wieder zu einer Schieflage. Dass man in der Öffentlichkeit nicht über die tatsächlichen Wohnformen in der betroffenen Wohnung sprechen kann, um keine Fehler im Gerichtsverfahren zu machen. Zumindest nach dem Scheitern ist es aber nochmal wichtig zu sagen, wir wollen nicht in Parzellenwohnungen leben, wir sind nicht glücklich in den Wohnformen der traditionellen Kleinfamilie, das kollektive Zusammenleben gehört zu unserer Vorstellung von einem guten Leben und oftmals erfordert es unser Arbeits- und Lebensalltag, dass die tatsächliche Wohnform nicht im Einklang mit dem Mietvertrag steht. Es ist scheiße, dass das Mietrecht es diesen unkonventionellen Wohnformen viel schwerer macht und daran muss etwas geändert werden. Es braucht inhaltliche Auseinandersetzungen. Wir müssen damit rechnen, dass Mietkonflikte in der nahen Zukunft zunehmen werden. Und es ist nützlich, die Gründe dafür zu kennen, auch um nicht unvorbereitet in kommende Auseinandersetzungen hineinzugehen. Wir müssen uns mit dem Verhältnis von Kapitalismus, Miete und Klassengesellschaft auseinandersetzen. Wir müssen versuchen, die modernen Urbanisierungsprozesse zu verstehen. Wir müssen das Verhältnis von Stadt und Land in den Blick nehmen und wie es sich verändert. Wir müssen uns konkret die Entwicklung von Städten in Ostdeutschland anschauen. In Teilen haben wir diese Auseinandersetzung in unserer Veranstaltungsreihe im Frühjahr und Sommer vorangetrieben. Es darf nicht dabei bleiben, auch nach dem Auszug der Stein 34 WG. Es braucht gegenseitige Bildung und Selbstbildung. Zuletzt braucht es die Weitergabe von Erfahrungen. Wer schon mal in einem Mietkonflikt war, kennt vielleicht das Gefühl, scheiße, ich bin in einer Situation, die niemand anders verstehen kann. Wenn man dann Leute trifft, die tatsächlich eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, ist es, als würde man eine Geheimsprache sprechen. Man weiß ganz genau, von was die andere spricht. Diese Erfahrung muss kollektiviert werden. Die Erfahrungen vom schiefen Haus und der Stein 34 haben gezeigt, einerseits können wir uns auf den Mieterbund nicht verlassen. Andererseits gibt es eine andere, unabhängige Struktur, die über den einzelnen Mietkonflikt hinausgeht, in Halle noch nicht. Eine Struktur, die beraten und unterstützen kann und die klar und kämpferisch auf der Seite von Mieterinnen und Mietern steht. Auch wenn es in der Gruppe Stein 34 bleibt, immer wieder Überlegungen dazu gab, die Gruppe wird auch nach dem Auszug der WG nicht alleine dazu in der Lage sein, eine solche Struktur aufzubauen. Deshalb endet dieses Statement mit einem Aufruf. Ob ihr Betroffene oder politisch Interessierte seid, denkt darüber nach, wo ihr Ansätze zum Aufbau einer solchen Struktur seht und wer sich daran beteiligen könnte. Sprecht uns an, tauscht euch untereinander aus, vernetzt euch. Ein neuer Anlass, zusammenzukommen, könnte die Demonstration am 21. Januar sein, die wir nächstes Jahr organisieren werden. Wir sehen uns.
Vielen Dank, Lukas, mit einem Statement als ehemaliger Bewohner der Breitenstraße 28 und jetzt aktiver in der Gruppe Stein 34 bleibt. Wir sprechen hier heute Abend live im Unterberg und auf Radio Korax über aktuelle Kämpfe gegen Entmietung, Kämpfe darüber hinaus, die in Halle stattfinden und die Erfahrungen, die dabei gemacht werden. Und es soll nun in einem weiteren Statement um einen weiteren Erfahrungsaspekt gehen, und zwar den Umgang staatlicher Behörden mit Mietkampfbündnissen.
Dieses weitere Statement, diesen Text trage ich vor, auch als Mitglied des Bündnisses oder der Gruppe Stein 34 bleibt. Und der Text trägt den Titel Blaulicht am Steintor oder Wer ist hier eigentlich kriminell? Eigentümer von Wohnraum haben einige Mittel in der Hand, um es BewohnerInnen schwer zu machen und ihnen klar zu machen, dass es besser wäre, sie würden sich eine neue Bleibe suchen. Dabei müssen sich die Eigentümer nicht immer an geltendes Recht halten. Unangekündigte Baumaßnahmen, formal unkorrekte Kündigungen, Rechnungen, Mahnungen, zwischenzeitlich Strom, Gas oder Wasser abstellen, Kellertüren aufbrechen und den Inhalt des Kellers entwenden oder Klingelschilder ausreißen und so weiter. Der Entmietungsprozess in der Großen Steinstraße 34 hat gezeigt, auch wenn man als Bewohner das Recht auf seiner Seite wähnt, es ist mit viel Aufwand und Kraft verbunden, sein Recht einzuklagen. In der Regel geht es nicht schnell, auch wenn es um dringendste Fragen geht. Oft hängt es nur an Formalitäten, dass offensichtliche Rechtsverstöße nicht oder nicht richtig geahndet werden. Das Mittel der einstweiligen Verfügung erfordert einen zeitlichen Aufwand, den Lohnabhängige, Auszubildende oder Studierende nur schwer aufbringen können. Das Ordnungsamt oder das Bauamt sind bei zweifelhaften Maßnahmen des Eigentümers nur schwer zu erreichen und sind nur schwer für den Fall zu interessieren. Der Rechtsübertritt hat für den Eigentümer selten Konsequenzen. Selbst wenn BewohnerInnen rechtliche Folge erzielen, ist dies längst Teil der Kalkulation des Eigentümers und die nächsten Schikanen sind schon im Anmarsch. Anders sieht es mit dem geltenden Recht bei MieterInnen aus, die sich gegen Entmietungsprozesse wehren und sogar noch kämpferisch an die Öffentlichkeit gehen. Auch das hat der Fall der Großen Steinstraße 34 gezeigt. Bei den meisten Kundgebungen der Initiative und bei der großen Demonstration am 30.04. waren stets MitarbeiterInnen des Staatsschutzes zugegen, verbargen sich kaum in ihrer Funktion und beobachteten das Geschehen. Der Umstand, dass sich Leute gegen einen Entmietungsprozess zur Wehr setzen und auf grundlegende Ungleichheiten im Mietverhältnis hinweisen, dieser Umstand allein wird offensichtlich als potenziell staatsgefährdend behandelt. Am 13.05.22 wurde das schiefe Haus, nachdem die ursprünglichen BewohnerInnen es verlassen hatten, besetzt. Hier wurden tatsächlich Mittel des zivilen Ungehorsams angewendet. Also dieses Mal war die Rechtsübertretung auf Seiten des Eigentums. Auf der anderen Seite des Eigentums. Ganz im Rahmen des geltenden Rechts wurde aus Anlass der Besetzung vor dem Haus eine Kundgebung angemeldet. Dieser Umstand versetzte offensichtlich die Versammlungsbehörde in Halle in Alarmbereitschaft. Denn am nächsten Morgen, es war ein Samstagvormittag, rief ein eifriger Mitarbeiter der Versammlungsbehörde mehrere Menschen an, die in einem linken oder mietpolitischen Kontext jemals Versammlungen in Halle angemeldet hatten. Es wurden stets dieselben Fragen gestellt. Man habe ja sicher von der Besetzung der Breiten Straße 28 gehört. Man wolle deshalb nachfragen, ob am Wochenende in Halle noch einmal Anmeldungen von Kundgebungen geplant seien oder ob man von irgendetwas wisse, das am Wochenende noch passieren werde. Jegliche Hinweise seien willkommen. Dabei ging es natürlich vor allem darum, in Anführungszeichen polizeisichere Versammlungen zu ermöglichen. Dieser Vorgang ist schon seltsam. Wenn Bürgerinnen und Bürger eine Versammlung anmelden wollen, dann wenden sie sich an die Versammlungsbehörde. Dass umgekehrt die Versammlungsbehörde initiativ Menschen auf privaten Telefon anruft, um zu fragen, ob etwas geplant sei, das ist eher ungewöhnlich. Dass in Halle die Polizeiinspektion auch die zuständige Versammlungsbehörde ist, wirft die Frage auf, ob hinter solchen Anrufen nicht polizeiliche Interessen stehen. Die Personalunion von Polizei und Versammlungsbehörde führt dabei zu durchaus fragwürdigen Vorgängen. Denn am 14. Mai wurde auch eine Person von der Versammlungsbehörde angerufen, die noch nie Kundgebungen oder Demos in Halle angemeldet hat. Der Grund des Anrufs war ein anderer. Es handelte sich um einen ehemaligen Bewohner des schiefen Hauses. Anschrift und Telefonnummer hat der Mitarbeiter der Versammlungsbehörde durch eine schnelle interne Recherche erfahren. Der Ex-Bewohner hatte vor Jahren den Diebstahl seines Fahrrads angezeigt und dafür auch seine Handynummer hinterlassen. Eine solche zweckfremde Nutzung von Daten ist natürlich rechtswidrig. Eine schriftliche Anfrage an die Polizeiinspektion Halle wurde mit einer Einladung in die Polizeiinspektion beantwortet, wo man die Perspektive der Polizei gerne erklären könne. Als der ehemalige Bewohner darauf hinwies, dass die Polizeiinspektion kein neutraler Ort für eine Verständigung ist und deshalb auf einer schriftlichen Auskunft beharrte, erfolgte keine Antwort mehr. Ein Antrag auf Datenlöschung blieb bisher unbearbeitet. Ein weiteres Beispiel. Mitte Mai befindet sich ein hallischer Bürger auf dem Nachhauseweg. Kurz vor seinem Haus wird er von der Polizei kontrolliert und es werden seine Personalien aufgenommen. Grund der polizeilichen Maßnahme: Es handelt sich um ein Haus, das ebenfalls von Entmietung betroffen ist und das bereits größtenteils leergezogen wurde, um eine problemlose Sanierung starten zu können. Die Beamten konnten nicht glauben, dass jemand in einer solchen Bruchbude mit Mietvertrag wohnen würde. Die Konsequenz: Wer Betroffener von einer Entmietungsmaßnahme wird, der ist allein aufgrund dieses Umstandes selber verdächtig. Dass Stress von Mietern und Repression des Staates oft Hand in Hand gehen, ist ein Grund mehr zu sagen, es braucht eine solidarische Organisierung.
Vielen Dank für dieses weitere Statement aus der Gruppe Stein 34 bleibt. Und jetzt gibt es die Möglichkeit für diejenigen, die hier vor Ort sind bei Radio Korax, direkt Fragen an die Personen hier vorne zu richten, die gerade Statements vorgetragen haben. Genau, da wir ja die ganze Veranstaltung auch live im Radio übertragen und damit auch die Radiohörenden etwas mitbekommen von den Fragen, bitte ich darum, dass man die Fragen übers Mikro hier im Raum stellt und es gibt auch schon eine.
Ja, sorry, falls ich das vielleicht nicht mitbekommen habe, aber könntet ihr vielleicht noch was zu der Einigung sagen, die ihr mit dem Vermieter am Ende gefunden habt?
Dazu können wir leider zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen, weil da eine Verschwiegenheitsklausel mit drin ist. Wir können aber gerne drüber sprechen, sobald das sozusagen alles fertig ist. Vielleicht auch nicht. Also tut mir leid.
Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum?
Vom konkreten Fall weg, ihr habt gerade auch schon angesprochen, die Probleme, die sich mit den Behörden ergeben. Gleichzeitig wurde von anderer Stelle dann betont, die Relevanz von Organisierung von Mieterinnen selbst. Die Frage ist da jetzt, die meisten Mieterinnen, die betroffen sind, wahrscheinlich keine Zeit haben und keine Energie, sich die ganze Zeit in quasi aktivistischen Kontext zu bewegen, muss dafür ja früher oder später eine politische Lösung dauerhaft her. Oder zumindest werdet ihr wahrscheinlich irgendwie verstanden haben, was ich da erkämpfen lassen müsste, was da passiert, was da auf vieler Stelle passieren könnte und müsste. Das würde mich interessieren.
Genau, also ich glaube, das sind ja ganz unterschiedliche Dimensionen. Ich fange vielleicht einfach mal an zu antworten und die anderen hier auf dem Podium können mich ja dann vielleicht ergänzen. Also zum einen ist natürlich, was jetzt irgendwie in fast allen Statements mitkam, ist der Faktor Zeit, der einfach leider oft dann irgendwie limitierend ist und begrenzend ist und dann irgendwie vielleicht auch ein mögliches Ende von einem Engagement bedeutet, einfach nur, weil man keine Zeit dafür hat. Und da müssen wir als Bewohnerin der Stein 34 einfach sagen, hätte es so eine Gruppe gegeben, die sich mit Mietkampf ja so öffentlich auseinandersetzt, die vielleicht auch öffentlich Wissen zusammenführt ja, so Mietkämpfen und wie man irgendwie sowas führt, als wir in den Mietkampf gegangen wären, dann wären vielleicht Sachen anders gelaufen, dann hätten wir vielleicht auch Sachen anders machen können, hätten wir vielleicht auch mehr Menschen gehabt, die sich mit engagiert hatten. Das heißt, ich glaube, es braucht vor allem auch immer auch Menschen, die nicht konkret betroffen sind, die sich aber trotzdem solidarisieren und dann auch trotzdem deswegen mithelfen. Soweit vielleicht zu der Seite von, wie man das mit der Zeit lösen kann. Und politische Lösungen, genau, könnt ihr ja gerne auch nochmal was mit ergänzen. Ich glaube, was jetzt zum Beispiel so Miet, so ja, Instrumente, die irgendwie den Wohnungsmarkt regulieren können, betrifft, ist das jetzt ein sehr, sehr komplexes Thema mit sehr vielen unterschiedlichen Instrumenten, die auf jede Stadt dann irgendwie doch einzeln unterschiedlich viel, vielleicht sogar für den Miet, für das einzelne Viertel irgendwie unterschiedlich relevant sein können. Und da würde ich einfach vielleicht sagen, ist relativ schwierig jetzt so, da kurz drauf zu antworten?
Also ich finde, das ist erstmal ein ganz guter Hinweis, dass die meisten Mieterinnen gleichzeitig lohnabhängig sind und man sieht halt, dass Lohnarbeit und dieses Mietverhältnis zwei Seiten desselben Problems sind. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, gerade in der politischen Perspektive genau das zusammenzudenken. Und man kann ja eben auch sagen, okay, wenn man feststellt, als Lohnabhängiger hat man kaum Zeit, um sich dann noch um seinen Mietscheiß zu kümmern, dann ist da eine ganz klare Forderung, weniger Arbeitszeit bei gleicher Entlohnung, also sozusagen Mieten runter, Arbeitszeit runter, Löhne rauf. Das sind erstmal sozusagen die Forderungen, die ich da stellen würde und wo man halt gucken muss, wie man die in verschiedenen Zusammenhängen voranbringen kann. Und ich würde dann sagen, dass ein gutes Beispiel, also wenn man von der Selbstorganisierung her denkt und jetzt nicht so sehr vielleicht im Sinne von, wir adressieren jetzt an die Politik Ansätze, die leicht umzusetzen sind, wenn man von der Selbstorganisierung her denkt und trotzdem da was real erreichen möchte, finde ich, ist ein ganz gutes Modell, das der MieterInnen-Gewerkschaft. Und da ist eben der zentrale Unterschied zum Mieterbund, dass der Mieterbund seine Mitglieder nicht mobilisiert. Und das könnte halt eine MieterInnen-Gewerkschaft machen, dass nämlich sozusagen die Leute, die betroffen sind, gleichzeitig organisiert sind und für andere Mieterinnen sozusagen auf die Straße gehen können, Druck aufbauen können. Also so müsste man, denke ich, längerfristig halt gucken, dass man so solche Formen der Organisierung schafft. Das gibt es auch in Deutschland schon in einzelnen Städten, gibt es da einige Initiativen und Ansätze. Und das wäre auch irgendwie so, wenn aus diesen beiden Auseinandersetzungen halt irgendwie eine neue Organisierung folgt, dann wäre es vielleicht sinnvoll, auch in diese Richtung halt weiterzudenken.
Ich habe noch einen Nachtrag zu der Frage davor, weil das natürlich, wie man vielleicht verstehen kann, ein bisschen schwierig zu beantworten ist. Ich würde gerne noch ergänzen, dass wir als Mieter in der Stein 34, aber auch als Unterstützungsgruppe Stein 34 bleibt, uns von Anfang an auch Gedanken darüber gemacht haben, auch wenn wir nie so richtig in diese Richtung gedacht haben. Aber wir wussten ja zum Beispiel aus der Auseinandersetzung um die Breite Straße, dass es bei solchen sogenannten Einigungen, wobei das Wort da ja auch ein bisschen euphemistisch ist, weil es irgendwie ja eher so eine Art, man sich das vielleicht nicht unbedingt freiwillig aussucht, dann sich irgendwie auf sowas zu einigen mit dem Vermieter, weil es ja einen Auszug bedeutet, den man eigentlich nicht möchte. Aber wir wussten eben aus der Auseinandersetzung um die Breite Straße, dass es da auch oft finanzielle Summen gibt, die dann von Vermieterseite irgendwie an MieterInnen abgegeben werden. Und das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass von Anfang an immer klar war, dass der allergrößte Teil einer solchen möglichen Summe, falls es denn dazu käme, immer Mietkämpfen in Halle und anderswo zugutekommen sollte.
Gibt es eine weitere Frage aus dem Publikum?
Ja, also eigentlich nicht so richtig eine Frage, aber einmal ein Dankeschön an euch, dass ihr den Mietkampf so lange geführt habt und auch jetzt nochmal so öffentlich quasi uns möglich macht, daran teilzuhaben. Und dann eher sowas wie eine Ankündigung. Also wir haben das Bündnis Recht auf Stadt versucht, wieder ins Leben zu rufen, was so ein bisschen in die Richtung von Vernetzung geht, keine Gewerkschaft bisher irgendwie, noch nicht in Richtung Gewerkschaft denkt, aber zumindest schon mal versucht, weiterhin öffentlich zu machen, welche Mietprobleme es in Halle gibt. Und falls es da Interesse gibt, sich zu treffen oder da dazuzukommen, das nächste Treffen ist am 3.11. wahrscheinlich in der Wohnunion. Ihr könnt es aber auch auf Instagram oder auf unserer Website nachverfolgen. Und genau, wir hoffen, dass wir dann in Zukunft besser in der Lage sind, diese Mietkämpfe zu unterstützen und auch als nicht Betroffene einen guten Mietkampf leisten können.
Vielen Dank für diesen Hinweis. In dieser Pressekonferenz Stein 34 bleibt, die auf Radio Korax übertragen wird, auf der 95.9 im Livestream auf radiokorax.de und die stattfindet in den Räumen von Radio Korax. Wir wollen weiter sprechen über die Erfahrungen in aktuellen Mietkämpfen in dieser Stadt, aber auch die Frage, wie diese Erfahrungen übertragbar sind auf Mietkämpfe, die in ganz anderen Gegenden geführt werden, dass nach einer kurzen Umbauphase, dann sprechen wir hier auf dem Podium nicht nur mit den Bewohnerinnen des Hauses in der Großen Steinstraße und ehemaligen Bewohner des Schiefenhauses, sondern auch mit dem Rechtsanwalt, mit dem juristischen Vertreter von Bewohnerinnen der Großen Steinstraße 34 und mit einem Gewerbetreibenden aus dem Haus. Wir hören einen kurzen Song und danach geht's hier weiter.